Zusammenhang mit der Bildungsteilzeit ist die Bemessungsgrundlage für die betriebliche Vorsorgekasse auf Grundlage der Arbeitszeit vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit heranzuziehen. Während dem Präsenzdienst muss auf eine fiktive Bemessungsgrundlage zurückgegriffen werden. Diese fiktive Bemessungsgrundlage sind 14,53 Euro pro Tag bzw. 435,90 pro Monat, die tägliche Bemessungsgrundlage mal 30. Damit ein Bescheid rechtskräftig ist, muss er folgende Punkte beinhalten. Ich brauche die Bezeichnung als Bescheid, ich brauche den Entscheidungstext, man nennt diesen auch Spruch, man braucht eine Begründung und man braucht die Rechtsmittelbelehrung. Nur dann ist ein Bescheid gültig. Sollte ein Betrieb den Bestimmungen des Neugründungsförderungsgesetzes unterliegen, sind für diesen Betrieb der DB, der DZ, die Unfallversicherung und der Wohnbauförderungsanteil und hier zwar nur der Dienstgeberanteil nicht zu entrichten. Der erhöhte Absitzbetrag von 540 Euro statt 360 Euro im Sinn des § 68.6 EStG steht Dienstnehmern zu, wenn der Normalarbeitszeit im Lohnzahlungszeitraum überwiegend in der steuerlichen Nacht, das heißt zwischen 19 und 7 Uhr liegt. Das Rechtsmittelverfahren im Bereich der Lohnsteuer hat wie folgt zu erfolgen. Der Bescheid, der vom Finanzamt ausgestellt worden ist, ist vom Arbeitgeber bzw. vom Dienstgeber innerhalb der im Bescheid genannten Frist zu beeinspruchen. Erster Einspruch geht ans Finanzamt, das entscheidet darüber. Ich kann dann, wenn der Finanzamt nicht meinen Begehren stattgibt, das Bundesfinanzgericht einbeziehen und sollte das auch noch nichts nutzen und ich möchte noch einen Schritt weitergehen, ist der Verwaltungsgerichtshof bzw. der Verfassungsgerichtshof Ansprechpartner. Hier ist es allerdings zu beachten, dass beim Verwaltungsgerichtshof und beim Verfassungsgerichtshof Anhaltspflicht besteht. Dem Dienstnehmer, der Dienstnehmerin steht eine zweite Pflegefreistellungswoche im Arbeitsjahr dann zu, wenn die erste Pflegefreistellungswoche verbraucht ist und es eine notwendige Pflege eines erkrankten Kindes bzw. im gemeinsamen Haushalt des Kindes, des Gatten, Partners, Lebensgefährten notwendig ist und in allen Fällen bis 12 Jahre. Das heißt, ein Kind darf nicht älter als 12 Jahre sein, damit diese zweite Woche zusteht. Ist dieser Anspruch erschöpft, ist es möglich, eine Urlaubswoche vom eigenen Urlaub anzutreten, ohne Zustimmung des Arbeitgebers. Sofern eine Nachzahlung nicht auf eine willkürliche Verschiebung beruht, ist es in der Sozialversicherung nach dem Anspruchsprinzip dem jeweiligen Zeitraum zuzuordnen und eine Aufholung durchzuführen. Im Bereich der Lohnsteuer gilt das Zuflussprinzip. Nicht steuerbare Bezüge bzw. Abfertigungen sind auch als solche abzurechnen. Für alle anderen Ansprüche gilt, ein Fünftel nach Abzug der Sozialversicherung ist steuerfrei. Vier Fünftel sind nach § 67.8 nach Tarif zu besteuern und in den Nebenkosten ist es pflichtig im Monat des Zuflusses. Das heißt, DB, DZ, Kommunalsteuer ist im Monat des Zuflusses abzuführen, sofern für diesen Mitarbeiter diese Beiträge zu entrichten sind. Im Zusammenhang mit der Altersteilzeit gibt es verschiedene Varianten. Bei der kontinuierlichen Altersteilzeit wird die Arbeitszeit kontinuierlich für die gesamte Zeit reduziert. Vom AMS werden 90% der förderbaren Kosten rückerstattet. Bei der Blockzeitvariante, das heißt der Mitarbeiter hat eine Freizeitphase und eine Arbeitsphase, da ist der Förderungsbetrag maximal 50% der Kosten. Bei einer Teilpension werden die Kosten zu 100% gefördert. Allerdings werden dem Arbeitgeber vom AMS nicht alle Zusatzkosten ersetzt. Ungefördert bleiben unter anderem der DB, der DZ, die Kommunalsteuer sowie die betriebliche Vorsorgekasse und die Wohnbauförderung. Krankenstände können von Seiten der AUVA rückerstattet werden. Dies erfolgt für Arbeiter, Angestellte und Lehrlinge, für Krankheiten und Unfälle, für Betriebe mit maximal 50 Teilnehmern. Dienstnehmern gibt es eine 50%ige Erstattung, für Betriebe mit maximal 10 Dienstnehmern eine 75%ige Rückerstattung. Bei Unfällen wird ab dem ersten Tag rückerstattet, wenn der Krankenstand mehr als 3 Tage dauert. Bei Krankheiten wird ab dem 11. Tag rückerstattet, also die ersten 10 Tage sind quasi Selbstbehalt. Insgesamt kann ich allerdings nur 42 Tage über Elder als Rückerstattung beantragen. Freie Dienstnehmer sind grundsätzlich vom Arbeitsrecht ausgenommen. Zum Beispiel sind das Arbeitszeitgesetz, das Arbeitsruhegesetz oder die einzelnen Kollektivverträge auf freie Dienstnehmer nicht anzuwenden. Für freie Dienstnehmer gelten aber einige arbeitsrechtliche Bestimmungen doch. Und zwar gilt das Ausländerbeschäftigungsgesetz, das Gleichbehandlungsgesetz, das Mutterschutzgesetz, das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das ABGB hinsichtlich der Kündigungsfristen und die Arbeitsgerichtsbarkeit. Das heißt, freie Dienstnehmer haben auch die Möglichkeit, Ansprüche vor Gericht einzuklagen. Im Zusammenhang mit einer Mutterschaft gibt es im Mutterschutzgesetz einige Meldeverpflichtungen, und zwar ist die Bekanntgabe der Schwangerschaft unverzüglich beim Arbeitsinspektorat zu melden. Der Beginn des Mutterschutzes ist mittels Arbeits- und Entgeltbestätigung für Wochengeld zu melden. Und bei Antritt der Karenz nach Mutterschutzgesetz ist die Mitarbeiterin mit Ende Entgeltanspruch bzw. Ende BVK bei der Gebietskrankenkasse abzumelden. Arbeitsrechtlich bleibt das Dienstverhältnis jedoch aufrecht. Familienhospiz kann in Anspruch genommen werden für die Begleitung schwerst erkrankter Kinder bzw. die Sterbebegleitung naher Angehöriger, wie zum Beispiel Gattin, Partner, Kinder, Eltern und auch Geschwister sowie der Schwiegereltern. Grundsätzlich kann ein Dienstverhältnis im beiderseitigen Einvernehmen jederzeit ohne Angabe von Gründen aufgelöst werden. Grundsätzlich ist die einvernehmliche Lösung an keine Form gebunden, das heißt, es kann sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen. Für Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer nach dem Mutterschutzgesetz bzw. Väterkarenzgesetz ist jedoch eine Schriftlichkeit vorgesehen. Das ist auch bei Schwangeren, Mutterschutz, Karenz bzw. Elternteilzeit. Dann bei der Lösung von Dienstverhältnissen, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungsgesetz, das heißt Präsenz, Zivildienst oder Ausbildungsdienst stehen, ist es notwendig, eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. Genauso nach Lehrlingen, nach dem Berufsausbildungsgesetz ist quasi eine Schriftlichkeit gegeben. In manchen Fällen ist es im Zusammenhang mit der einverständlichen Lösung auch notwendig, eine Belehrung von Seiten des Arbeits- und Sozialgerichtes bzw. der Arbeiterkammer gesetzlichen Interessenvertretung des Mitarbeiters vorzulegen. Bei einer Verpfändung stellt der Arbeitnehmer sein Gehalt einem Dritten zur Verfügung, das heißt für einen aushaftenden Kredit. Hier ist es lediglich notwendig, den Personalakt in Rangvermerkung durchzuführen, sobald eine Verpfändungsanzeige obliegt. Wir sind nicht verpflichtet, eine Drittschuldenerklärung und auch keine Verständigung der Bank ist dann notwendig, wenn der Mitarbeiter aus dem Betrieb ausscheidet. Ein Jobticket ist quasi ein Werkverkehr mit Massenbeförderungsmitteln. Das Jobticket ist eigentlich konzipiert für Streckenkarten. Netzkarten sowie die Netzkarte der Wiener Linien sind dann akzeptiert, wenn es keine Streckenkarten gibt. Das Jobticket ist in der Sozialversicherung der Lohnsteuer bei den Lohnnebenkosten frei, wenn die Rechnung auf den Arbeitgeber lautet und der Name des Arbeitnehmers darauf angeführt ist. Weil der Mitarbeiter das Jobticket abgabenfrei bekommt, ist es jetzt nicht mehr möglich, dass er eine Pendlerpauschale bzw. einen Pendler-Euro für diese Wegstrecke bekommt. Dem Dienstnehmer oder der Dienstnehmerin steht Krankenentgelt auch am Ende des Dienstverhältnisses dann zu, wenn der Dienstnehmer während des Krankenstands vom Dienstgeber gekündigt wird, ohne wichtigen Grund entlassen wird oder aus Verschulden des Dienstgebers vorzeitig austritt. Der zweite Fall ist angegeben, wenn das Dienstverhältnis während des Krankenstands oder im Hinblick darauf im beiderseitigen Einvernehmen gelöst wird. Im Zusammenhang mit dem Schuldenregulierungsverfahren ist zu beachten, dass die Eröffnung des Konkursverfahrens in der ersten Monatshälfte passiert ist, das heißt die Exekutionen löschen mit Ende dieses Monats. Ab dem Folgemonat ist Zahlungsvorgabe laut Konkursverständigung zu beachten. Verpfändungen gegenüber der Bank bleiben jedoch die nächsten 2 Jahre noch aufrecht. Im Zusammenhang mit der Abfertigung neu kann der Mitarbeiter über die eingezahlten Beiträge zur betrieblichen Vorsorgekasse dann verfügen, wenn er insgesamt 3 Jahre ins System einbezahlt hat und es einen auszahlungsbegründeten Beendigungsart gibt. Diese Beendigungsgründe entsprechen der Abfertigung alt, zum Beispiel Kündigung durch Dienstgeber, einverständliche Lösung und so weiter. Wichtig ist, es muss eine Mitteilung an die Betriebsvorsorgekasse erfüllen. Auch bei der Pension bzw. des Todes des Dienstnehmers besteht Anspruch und wenn 5 Jahre ins System nicht eingezahlt wurde, besteht der Anspruch auf Auszahlung bzw. Verfügung. Welche Angaben beim Pendlerrechnungsausdruck zu beachten sind? Ich schaue mir mal an, ob der Wohnort passt, mit meinem Personalen. Unterlagen überein, ist beim Dienstort die richtige Filiale bzw. Betriebsstätte hinterlegt, passen die Arbeitszeiten mit den gemachten Angaben überein, ist der abgefragte Tag wirklich ein Arbeitstag, weil es an Samstag und Sonntag andere Fahrpläne gibt, die Tage für die Drittelung, schauen wir an, die Unterschrift und ob es einen Sachbezug PKW gibt, weil der Sachbezug PKW schließt das Pendlerpauschale bzw. den Pendler-Euro aus. Eine antragslose Veranlagung wird dann durchgeführt, wenn der Arbeitnehmer ausschließlich lohnsteuerpflichtige Einkünfte gehabt hat und er keine Antragsveranlagung aufgrund der Datenlage zu erwarten ist. Dann ist es quasi bis Ende Juni des Folgejahres zu machen, beziehungsweise bis Ende des zweitfolgenden Kalenderjahres. Jedenfalls eine antragslose Veranlagung, wenn in der Zwischenzeit keine Antragsveranlagung gemacht wurde und sich eine Steuergutschrift ergibt.